Flurfunk, der Medienpodcast aus Dresden.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Qualität in den Medien, Folge 4. Es ist die Fortsetzung des Flurfunk-Podcasts. Mein Name ist Peter Stavovi. Ich bin der Blogger hinter Flurfunk Dresden, Medienjournalist, Kommunikationsberater. Und mir gegenüber sitzt
Lutz Hagen, Kommunikationswissenschaftler und immer schon auch sehr stark mit Qualität von Medien in der Forschung befasst.
Genau, das ist unser Thema. Wir haben schon 3 Folgen dieses Podcasts aufgezeichnet. Da ging es um das generelle Thema Qualitätsmessung in den Medien. Da ging es um Qualität im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und Qualität in der Unterhaltung. Und heute haben wir uns ein wirklich sperriges Thema ausgesucht, was uns beide schon recht viel Kraft gekostet hat, nämlich das Thema Bedürfnisse der Gesellschaft und Public Value. Da kommen wir aber gleich drauf, warum das so komplex ist. Wir haben uns vorgenommen, bei jeder Folge immer erstmal persönliche Erfahrungen zu dem Thema des Tages quasi. Und auch an der Stelle ganz wichtig, wir zeichnen auf. Also das, was wir heute erzählen, ist in ein paar Tagen vielleicht schon ein paar Tage alt. Aber persönliche Erfahrungen aus unserer persönlichen Mediennutzung. Und Lutz, Thema Bedürfnisse der Gesellschaft. Hast du da ein positives Beispiel?
Ja, es geht ja darum, inwiefern die Medien Bedürfnisse der Gesellschaft befriedigen. Das ist eine Formulierung aus dem Rundfunkstaatsvertrag. Und da ist es gar nicht so einfach, ein Beispiel aus der Medienberichterstattung zu finden oder aus der einzelnen Mediennutzung. Gibt's schon. Also unser politisches System hat ja ein gewisses Hygienebedürfnis. Die Medien werden als vierte Gewalt beschrieben, die sozusagen die Politik kontrollieren sollen. Und da gibt es viele spektakuläre Fälle von Enthüllungsjournalismus. Die wirklich großen sind schon ein bisschen länger her, Watergate und so weiter. Aber sowas wie der Masalek-Skandal, wo sich eben rausstellt, dass ein großer Wirtschaftsbetrüger, auch noch ein russischer Spion ist, das ist ein rezentes Beispiel dafür. Aber das, was mir da jetzt vor allen Dingen in den Kopf kommt, das ist ein Gespräch, was ich neulich mit dem Chefredakteur von einer großen Regionalzeitung hatte, der sich über die Polarisierung bei den Lesern dieser Zeitung beklagt hat. Und Polarisierung, das ist auch so ein Phänomen, was wir ja sehr negativ sehen und was wir eigentlich gerne hätten, ja, dass statt Polarisierung wieder ein bisschen mehr Zusammenhalt in der Gesellschaft entsteht. Und die Medien, das ist ein Bedürfnis unserer Gesellschaft und des politischen Systems, die könnten ja dazu beitragen, dass weniger polarisiert ist. Und er sagt jetzt, das Gegenteil ist der Fall. Ja, es gibt einen Teil seiner Leser, die kommen und sagen, wenn du weiter so ukrainefreundlich oder wenn ihr weiter so ukrainefreundlich berichtet, dann kündige ich das Abo. Und ein anderer Teil der Leserinnen und Leser sagt, wenn ihr weiter so russlandfreundlich berichtet, dann kündige ich das Abo. Und das stimmt mich bedenklich, weil das für mich heißt, dass die Leute das gar nicht mehr akzeptieren, dass jetzt ein Medium wie eine große lokale oder Regionalzeitung, die nicht unbedingt einen dezidierten politischen Standpunkt hat, wie das auf der überregionalen Ebene ist, für alle berichtet und dass wir aus den sozialen Medien das schon so gewohnt sind, ja, dass jeder nach seinem eigenen Gusto auch Nachrichten serviert bekommt, dass die Leute das nicht mehr hinnehmen, wenn Regionalzeitungen das noch machen als eine der letzten Bastionen. Und hier könnte vielleicht die Bedürfnisbefriedigung der Gesellschaft durch das gesamte Mediensystem weiter den Bach runtergehen. Aber ich habe auch ein Problem mit diesem Begriff Bedürfnis der Gesellschaft.
Kommen wir gleich zu. Mir fallen ja so viele Sachen. Ich habe mir gerade schon aufgeschrieben, die Gesellschaft hat ein gewisses Hygienebedürfnis. Was für ein wunderbares Bild. Können wir drüber reden. Aber ich musste auch sehr grinsen, gerade bei dem Beispiel, muss ich kurz ausholen, weil ich irgendwann mal in der Zeit, als ich noch Zeitschriftenchefredakteur war, da habe ich gelernt, dass diese Abo-Kündigungsdrohung häufig total nicht unterlegt ist mit einem wirklichen Abo. Das hatte ich auch aus dem Regionalzeitungsbereich damals erzählt bekommen, dass dann immer, wenn sich die Leute aufregen, schreiben sie, ich kündige mein Abo und schreiben Mails, haben aber gar kein Abo. Das ist so ein Running Branchen-Gag. Wobei, wenn es ein Chefredakteur erzählt, wird es eine andere Qualität haben, diese Information. Na, ich hatte im Vorfeld nachgedacht, ich habe jetzt gemeldet die Tage, dass die Sächsische Zeitung, der Verkauf an die Matzak Verlagsgruppe, der ja schon die Leipziger Volkszeitung gehört und wir sitzen ja in Sachsen, wir beide, und damit ist das hier so unser Homegebiet, dass das Kartellamt das genehmigt hat, weil auch zwei kleine Lokalzeitungsabteilungen, also die Dresdner Neueste Nachrichten und die Döbelner Allgemeine Zeitung, an einen befreundeten Matzak Verlag verkauft werden, sodass das Kartellamt keine Konzentrationsprobleme mehr hat. Und da habe ich dann überlegt, ob ich jetzt mit dieser Flurfunkmeldung darüber, dass der Verkauf vollzogen ist, ein Bedürfnis der Gesellschaft erfülle. Und da bin ich nicht weitergekommen. Kannst du mir helfen?
Also ich würde erstmal auch nicht nur, um dir einen Gefallen zu tun, sagen ja. Also wenn wir davon ausgehen, dass die Medien die vierte Gewalt sind, ja, die politische Gewalten kontrollieren, und wenn wir das als Ich spreche lieber Funktion als eine Funktion oder Teil der öffentlichen Aufgabe der Medien begreifen, dann ist natürlich die Kontrolle der Medien durch Medienjournalismus, ne, auf der nächsten Ebene, wäre vielleicht ein bisschen hochgegriffen, das fünfte Gewalt zu nennen, aber das ist dann zumindest Teil dieser vierten Gewalt oder so eine Art selbstreflektierende Mediengewalt, indem man eben guckt, machen die Medien das, was sie sollen? Ja, erfüllen sie ihre öffentliche Aufgabe?
Vielleicht eher vierte Komma A oder vierte Komma B Gewalt, ja, oder so. Ja. Naja, aber spannend, du hast es jetzt gerade auch schon nochmal angedeutet, dich stört der Begriff Bedürfnisse der Gesellschaft. Der ist aber der, der im Medienstaatsvertrag festgeschrieben ist als Auftrag zum Beispiel für die öffentlich-rechtlichen Medien, wenn ich das richtig weiß. Ja, ja. Warum stört dich der Begriff oder was ist das
Problem? Der stört mich, der kommt ja eigentlich aus der Psychologie. Ne? Und ein Bedürfnis ist ein Mangelempfinden schon mit einem gewissen, mit einer gewissen Antriebskraft in uns, diesen Mangel zu beseitigen, und auch schon ein Bedürfnis richtet sich schon auf was Bestimmtes. Also wenn wir ein Hungerbedürfnis haben, wollen wir was zu essen haben. Und ich denke, Gesellschaft hat kein Bewusstsein und kann in diesem Sinne auch kein Bedürfnis haben. Und in den Sozialwissenschaften spricht man da ganz gerne von Funktion. Ja, also verschiedene gesellschaftliche Teilsysteme erfüllen bestimmte Aufgaben dafür, dass die Gesellschaft als Ganzes arbeitet, oder im politischen System, ja, erfüllen bestimmte Teile bestimmte Funktionen. Und rechtlich spricht man, und das auch schon mit Bezug auf die Medien, von der öffentlichen Aufgabe der Medien. Ja, das ist also der Beitrag der Medien zum Funktionieren der Demokratie. Und das kann man aber über die Demokratie, über das Politische hinaus auch auf die Gesellschaft insgesamt und auf die Kultur ausdehnen. Ja, die Forderung, dass die Medien ja zur Weiterentwicklung, zum Erhalt, zum Funktionieren beitragen.
Jetzt finde ich auch wieder ein sehr schönes Bild, Funktionen auch viel klarer. Weiche ich mal gerade von der Struktur, die wir uns hier vorgenommen haben, wie wir heute reden, ab. Ich hatte auch im Blog vergangene Woche oder vorletzte Woche eine Meldung darüber, dass die Landtagspräsidenten aus den ostdeutschen Bundesländern so eine Erklärung abgegeben haben zur Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und da sind Kommentare im Flurfunk eingegangen, wie ich, also viele habe ich selten, weil irgendjemand das bei Telegram nämlich verbreitet hat, wie ich dann gesehen habe. Und die reden komplett davon, müsste komplett entkernt werden, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, und müsste reformiert werden. Und wir haben ja aber gerade festgestellt, Medien haben eine Funktion für die Gesellschaft. Meistens verteidige ich das öffentlich-rechtliche System, obwohl ich weiß, wie viel Geld dort drin steckt, wie groß die Strukturen sind, weil ich eben sage, ja, wir brauchen das für diese Demokratie, die Funktionen, die die Medien erfüllen. Wollen wir das mal kurz spekulieren, was wäre, wenn der öffentlich-rechtliche nicht mehr wäre? Ich glaube, das wollen die Kommentatoren übrigens auch gar nicht, aber ich frage nur mal so.
Also das ist ein komplexes Thema. Rechtlich gesehen ist es wieder so, dass, das geht aufs Bundesverfassungsgericht zurück, der öffentlich-rechtliche Rundfunk so ein, man nennt es einen Grundversorgungsauftrag hat, wieder im Kontext der öffentlichen Aufgabe. Das stammt allerdings auch noch sehr stark aus einer Zeit, wo wir ganz, ganz wenig Rundfunkfrequenzen hatten, die überhaupt bundesweit funktioniert haben, sowohl in der DDR als auch in der Bundesrepublik. Und insofern ist jetzt auch im Rundfunk stärker ein sogenanntes außenplurales Modell möglich. Und das ist ein Grund dafür, warum sich viele Leute fragen, müssen wir wirklich 8-9 Milliarden, ich weiß nicht genau, wie viel es sind, jedes Jahr in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk stecken. Auf der anderen Seite haben wir ja schon angesprochen am Beispiel der Regionalzeitung, dass die Digitalisierung zu gigantischen Verwerfungen und Veränderungen führt. Und ein negativer Aspekt davon ist der Niedergang des Journalismus oder die Ressourcenkrise des Journalismus, nenne ich das gerne. Also die Werbung wandert und ist abgewandert aus den Medien, und das sind wieder vor allen Dingen Zeitungen, Zeitschriften, die Journalismus finanzieren. Und die Werbung landet bei den großen Aggregatoren im Netz, Suchmaschinen, soziale Netzwerke, die keinen Journalismus damit finanzieren. Dieses Geld ist verloren. Also die Frage ist, wer finanziert Journalismus? Und wenn wir uns über Polarisierung beklagen, wenn wir uns über Fake News beklagen, wenn wir uns über Desinformationskampagnen ausländischer Mächte beklagen, dann ist ja die Frage, wer soll jetzt diese öffentliche Aufgabe wahrnehmen? Ne? Und ich sehe das schon so, dass sozusagen die große Gesamtheit der Medien oder des Journalismus geschwächt ist durch diese Entwicklung, und wir da sehr vorsichtig sein müssen, was wir beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk kürzen und wegschneiden, dass es da bürokratische Auswüchse gibt, ja, und dass es da auch handfeste Skandale und Nepotismus gegeben hat und dass man viele Leistungen vielleicht sehr viel günstiger erbringen könnte, dass man sich auch immer wieder fragen kann, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob wir das in einem früheren Podcast schon besprochen haben, inwiefern Unterhaltung ja jetzt auch notwendig ist, damit der öffentlich-rechtliche Rundfunk seine Aufgabe erfüllt. Das sind sehr, sehr schwierige Diskussionen, die sehr ins Detail führen. Ja, also um das zusammenzufassen, ich kann sehr gut verstehen und finde auch, dass das nötig ist, dass man darüber sprechen muss, ja, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk aufgestellt ist, ob die föderale Struktur so notwendig ist, wie wir die jetzt haben, ob es auch die Notwendigkeit gibt, politischen Einfluss der Regierungen weiter zu beschränken auf den öffentlich-rechtlichen, aber auf gar keinen Fall sollten wir uns dieses Standbein jetzt auch noch absägen, wo ich gerade, wie ich hier gerade eben dargelegt habe, wo es große Probleme generell mit der Finanzierung von Journalismus gibt.
Aber dann lass uns doch noch mal ganz kurz dabei bleiben. Du hattest das gerade angedeutet, dass mit der Digitalisierung es so negative Aspekte gibt und hattest das Modell auch angefangen. Die Werbung ist in die großen sozialen Netzwerke, also Google und Facebook, sage ich jetzt mal ganz konkret, oder TikTok, ne, kriegen die Werbegelder oder Influencer. Und dadurch lässt sich Journalismus nicht mehr so gut finanzieren.
Nein. Früher, vor 20, 30 Jahren, da waren vielleicht 2/3 der Einnahmen von einem Tageszeitungsverlag auf der lokalen, regionalen Ebene, das waren Werbeeinnahmen. Und das bedeutet umgekehrt, dass eigentlich die Leser den dreifachen Preis hätten zahlen müssen oder wenn dieselbe Leistung erbracht wird, aber die Werbeeinnahmen wegfallen. Und auch wenn da die Preiselastizität relativ hoch ist, das kann man natürlich den Leuten nicht zumuten, beziehungsweise das führt dann wieder dazu, dass es einige gibt. Ja, das ist die Entwicklung, die wir so unter dem Stichwort Wissensklüfte auch haben, dass sich einige, die jetzt teurer gewordenen Journalismus leisten können und andere nicht und auf preiswerte, aber Qualität oder preislose, ja, das ist ja dieses Free-Media-Modell, hat sich ja im Internet auch durchgesetzt, dass die Leute erwarten, dass sie Nachrichten für umsonst bekommen, aber irgendwo ist es logisch, dass das dann nicht dieselbe Qualität hat, auch wenn wir dafür mit unserer Aufmerksamkeit bezahlen.
Lass mal nochmal bei den Funktionen oder auch Bedürfnissen bleiben. Welches gibt es denn überhaupt? Also wir haben jetzt über demokratische Bedürfnisse oder die Funktionen für die Demokratie gesprochen. Da gibt es halt, ich hau mal raus, du kannst mich ja korrigieren, ganz am Anfang hattest du die Whistleblower-Beispiele gebracht oder die Enthüllungsrecherchen. Es gibt also das Bedürfnis, dass die Politik kontrolliert wird durch die Medien.
Ja, also man nennt es auch Watchdog-Funktion auf Neudeutsch. Ja. Und so gerade in der juristischen Literatur gibt es so 3 klassische Bestandteile der öffentlichen Aufgabe. Das eine ist die Informationsaufgabe, dass man also die Bürger dazu in der Lage versetzt, vernünftig entsprechend ihren eigenen Wertmaßstäben politisch zu entscheiden. Also ein Angebot macht, ja, das alle nutzen können, um sich politisch gut zu informieren. Das wäre die Informationsfunktion. Das zweite wäre die Meinungsmarktfunktion, ja, dass die Medien dazu da sind, dass alle die Möglichkeit haben, ihre Meinung auch sichtbar zu machen und die Meinung anderer zu sehen. Ja, deshalb gibt es ja auch juristischen Unterschied zwischen Meinungsfreiheit und Pressefreiheit. Ja, das Institut der Presse wird dadurch geschützt. Ja, in der Weimarer Republik hatten wir das nicht und das ist schon vor den Nazis dazu genutzt worden, Zeitungen zu verbieten. Damit wird ja niemandes individuelle Meinungsfreiheit direkt eingeschränkt, aber irgendwann ist dann das System nicht mehr da und diese Funktion kann nicht mehr geleistet werden, dass es diesen Meinungsmarkt gibt. Und das Dritte, worüber wir schon gesprochen haben, das ist eben diese Watchdog- oder Kritik- und Kontrollfunktion, dass die Medien den Mächtigen auf die Finger schauen und aufdecken, wenn da vielleicht Schindluder getrieben wird. Früher hat sich das sehr stark auf die Politik, auf den Staat fokussiert, inzwischen ja, durch die Globalisierung, Ökonomisierung, andere Entwicklungen betrifft das natürlich auch sehr, sehr stark Wirtschaftsunternehmen, die global agieren und in verschiedener Hinsicht noch opaker, schwerer zu kontrollieren sind als nationale Regierungen.
Und dann gibt es aber, also diese 3 Funktionen, das Informationsfunktion, Meinungsmarktfunktion und Watchdog oder Kritik- und Kontrollfunktion genannt. Das finde ich recht anschaulich. das wäre jetzt mit dem Begriff demokratische Bedürfnisse in etwa abgedeckt oder gibt es noch weitere
demokratische Bedürfnisse? Ja, also man kann das, wenn man sozusagen als Klammer die Forderung hat, ne, dass die Medien dafür sorgen, dass in einer Massengesellschaft, wo Millionen von Menschen regiert werden und aber selber diese Regierung bestimmen, Demokratie funktioniert, ne, dann wäre das eben die politische Funktion. Aber es gibt natürlich noch andere gesellschaftliche Bedürfnisse, die jetzt nicht so direkt politisch sind, ja, oder kulturelle Bedürfnisse. Wir wollen unsere Kultur erhalten, weiterentwickeln.
Ja. Das ist ein starkes Beispiel, ja, weil ja. Es wird immer wieder angeführt in der Reformdiskussion über den Öffentlich-Rechtlichen. Der Öffentlich-Rechtliche unterhält eine ganze Anzahl X von Orchestern und kümmert sich um diesen ganzen kulturellen Bereich, genauso wie die Theaterlandschaft natürlich. Was passiert, wenn angefangen wird, bei diesen Klangkörpern, sagt man, glaube ich, ist der richtige Begriff, zusammenzustreichen, ne? Was dann losgeht, weil ja niemand individuell bereit ist, viel Geld dafür auszugeben, dass es ein großes Orchester gibt hier und dort nochmal das aufgeführt wird. Das ist also auch ein kulturelles Bedürfnis oder eine kulturelle Funktion, die Medien haben können.
Oder? Ja, also die Medien machen ja jetzt keine Förderung von Theater oder so, aber die Medien sorgen auch im Bereich der Kultur oder generell in anderen zivilgesellschaftlichen Zusammenhängen dafür, dass Leute sich austauschen und wechselseitig beobachten können. Ja? Und das vielleicht, das jetzt nicht nur wie in den sozialen Medien so geschieht, ja, dass da ganz, ganz viele Leute das auf eigene Faust machen, sondern dass das vielleicht auch geschieht mit einer gewissen Qualitätskontrolle, mit einer journalistischen Pfadfinderleistung, könnte man das vielleicht nennen, ja, die wichtig von unwichtig, richtig von falsch trennt. Ja, natürlich können wir das in Teilen auch selbst, aber gerade da ist es, glaube ich, auch sehr logisch, dass man Profis haben möchte, ja, die darauf spezialisiert sind, zum Beispiel festzustellen, was stimmt und was stimmt nicht.
Können wir das noch konkreter machen? Das ist jetzt, Bauchgefühl, Einordnungsfunktion oder sowas? Oder ist das, also können wir das mal in einem konkreten Beispiel, fällt dir da eins ein, was richtig ist oder was nicht, also was wahr ist oder was nicht wahr ist? Okay, da haben wir sowieso auch, könnten wir noch über Fake News reden?
Naja, also gerade in der Corona-Pandemie, ja, oder auch im Ukraine-Krieg, den man ja als, oder Russland-Ukraine-Krieg, den man als ersten Social-Media-Krieg auch bezeichnen kann, da wird ja Desinformation strategisch eingesetzt. Und da ist es vielen von uns schon so gegangen, wenn man nicht aufgepasst hat, dass man irgendwas in seinem Netzwerk gehört oder gelesen hat und gedacht, oh, das gibt's ja nicht und das muss ich sofort den anderen mitteilen. Und hinterher hat sich dann festgestellt, das stimmt überhaupt nicht, ne? Und klar, da kann man sich dann hinsetzen und kann googeln, kann Fact-Checking-Websites aufsuchen, aber wer macht diese Fact-Checking-Websites? Ja? Wer kennt, also die Wahrscheinlichkeit, dass man die handelnden Akteure oder die Situation kennt, die geht gegen null. Ja? Und insofern braucht man eigentlich eine professionelle Struktur. Und da könnten wir auch noch generell über die Aufgabe der Medien sprechen. Die Medien sind ja sowas wie Prothesen für die Sinne. Wir haben die ja, damit wir Dinge beobachten können, die wir ohne sie nicht beobachten könnten. Ja, und nicht nur beobachten, sondern auch einordnen und in ihre Wichtigkeit einstufen können. Ja. Und deshalb ist es, und jetzt rede ich von Medien, eben nicht nur als technische Strukturen, ja, die Leute miteinander verbinden, sondern Medien als technosoziale Systeme, wo es dann auch Menschen gibt, die professionell sich auskennen mit der Steuerung von mit der Lenkung von Informationsflüssen und mit dem Verarbeiten von Informationen.
Sehr schöne Formulierung. Medien sind sowas, so etwas wie Prothesen für unsere Sinne, das mag ich. Aber jetzt hast du
nicht gerade von mir
gut gleich klargestellt. In meiner Liste der Bedürfnisse stehen auch noch soziale Bedürfnisse. Haben wir die jetzt? Die haben wir noch nicht abgehandelt, oder?
Ja, haben wir schon so ein bisschen. Also das sozusagen also wenn man das so ein bisschen abstrakter, systemtheoretisch formuliert, dass Gesellschaft sich selbst beobachtet. Ne? Weil das Besondere an den Medien, das sagen zumindest die gewisse systemtheoretische Analytiker, das Besondere an denen ist ja, dass die alles in der Gesellschaft beobachten und dann wieder der Gesellschaft selber als Spiegel vorhalten können. Und insofern, das, was wir jetzt über die Politik und über die Kultur gesprochen haben, das gilt natürlich auch für alle anderen gesellschaftlichen Bereiche.
Die Gesellschaft, die sich selbst beobachtet, da geht es dann halt auch um soziales Verhalten als Beispiel, oder?
Ja, um soziales Verhalten, Ich meine, was sind die großen Aufregethemen
der letzten Wochen?
Transgender, ja, gibt es mehr als zwei Geschlechter, ja, ist das jetzt nur eine spinnerte Idee von ein paar linken Professorinnen und Professoren oder ist das was, ja, was in Teilen der Bevölkerung resoniert? Wie groß sind diese Teile, ja, was sind Folgen auch von Gesetzen? Na gut, die das behandeln, da sind wir wieder im politischen Bereich, aber bevor die Politik, ja, solche Themen aufgreift, ja, müssen wir uns ja erstmal darüber verständigen. Ja, als Bürgerinnen und Bürger. Aber
das konkrete Beispiel ist ja jetzt der Hammer, eine Steilvorlage. Ne, gerade, also Bayern hat jetzt, oder Hessen hat zuletzt das Gendern in den Behörden.
Ja, das auch noch. Also ich habe jetzt von Transgender gesprochen, aber Gendern in der Sprache, das wäre ein weiteres
Thema. Da gibt es ja aber viele Menschen, jetzt sind wir da bei dem Begriff Polarisierung, die sagen, das wird im Mediensystem nicht richtig abgebildet. Aber wenn ich das richtig verstehe, ist die soziale Funktion oder das soziale Bedürfnis, Gesellschaft beobachtet sich selber und fechtet solche Debatten über die Medien auch aus, weil ja viele Menschen, dafür ist ja auch im Mediensystem wichtig, gar nicht so viel konkreten Politikkontakt haben. Aber da könnte man doch jetzt auch drüber diskutieren und sagen, aber sowas wird doch auch bei Twitter ausgefochten,
ja,
oder bei Facebook oder X, ja, oder wie sie heißen. Und da ist jetzt wieder die Frage, wie wichtig das Mediensystem ist. Aber ich glaube, wir sind uns einig, da reichen X und Facebook und wie sie alle heißen nicht, sondern wir brauchen tatsächlich schon da auch, ja, Medien, Leitmedien.
Also ich würde niemals sagen, dass man jetzt, weiß ich nicht, im Extremfall soziale Medien verbieten sollte. Aber ich glaube, die Vergangenheit hat gezeigt, dass soziale Medien, die nur technische Infrastrukturen sind, ohne eine inhaltliche Kontrolle, Verifikation, wo Algorithmen irgendwie nur Aufmerksamkeit maximieren und dann das, was möglichst laut und aggressiv ist, ja, die größte Wahrscheinlichkeit hat, berichtet zu werden, auch wenn es vielleicht falsch ist, ja, das zeigt, ja, dass man außer der Technik da eben einfach auch noch eine Journalistik, ich komme immer wieder auf den Journalismus zurück, auch eine journalistische Komponente braucht. Das zeigt, dass man Verantwortlichkeiten braucht. Und ich meine, wir sehen ja, was bei X passiert, ja, dem ehemaligen Twitter, wo jetzt solche redaktionellen Instanzen einfach abgeschafft worden sind, wo auch gewisse offizielle Qualitätssiegel, das ist jetzt eine glaubwürdige Information oder nicht, abgeschafft worden sind. Ja. Also in diese Richtung geht mein Argument. Nicht, dass das dysfunktional wäre, ja, wenn wir jetzt tatsächlich in den sozialen Netzwerken uns direkt austauschen. Ja. Im Gegenteil, das ist ja dieses Zusammenspiel zwischen Journalismus und den neuen Medien, das birgt, glaube ich, sehr, sehr viele Chancen. Und nicht nur Chancen, das ist ja schon sehr positiv auch wirksam gewesen.
Du hattest vorhin mal übrigens erwähnt, auch, ne, Fact-Checking, auch im Kontext Flurfunk oder, ne, Watchdog-Funktionen sind auch relevante Funktionen von Medien. Und spannend ist, finde ich als Information ganz spannend, dass ja gerade in Kreisen derjenigen, die die Demokratie gern beschädigen oder abschaffen möchten, der Extremisten gerne Fact-Checker schon als neues Feindbild, ne, die sogenannten Fact-Checker benutzt werden, ne, und dass all da auch schon wieder der Angriff aufs System läuft im Grunde. Gut, reicht das zu den gesellschaftlichen Bedürfnissen, zu dem Funktionsbegriff? Dann könnten wir noch mal einen Moment über Public Value reden. Wie passt das jetzt wieder da rein?
Ja, das ist ein verwandter Begriff, der dadurch in Mode gekommen ist, dass irgendwann vor, weiß ich nicht, 2 bis 3 Jahrzehnten in Großbritannien der Public Value Test für die BBC, also für die Mutter aller öffentlich-rechtlichen Anstalten, eingeführt worden ist und man eben systematisch überprüft hat, in welchem Maße, in dem Wording, wie wir es ursprünglich benutzt haben, erfüllt die BBC gesellschaftliche Bedürfnisse oder die öffentliche Aufgabe. Und dieser Public Value Begriff, der kommt eigentlich aus den Wirtschaftswissenschaften. Das ist eigentlich so ein Begriff aus der Managerliteratur ursprünglich, wo es darum geht, wie können öffentliche Unternehmen, die sozusagen keinen Markt im herkömmlichen Sinne haben und also keinen Shareholder Value generieren können, wie können die auch Wert generieren? Ja, und das geht dann in dieser Literatur im Wesentlichen in die Richtung Public Value is what the public values. Also wenn ich als, ja, was ist das Beispiel, als öffentlicher Verkehrsbetrieb, als Stadtreinigung und Entwässerung Werte schaffen will, dann sollte ich meine Kunden zufriedenstellen. Und das ist natürlich ein Konzept, was aber dann sozusagen die Summe der individuellen Bedürfnisse gleichsetzt, ja, mit dem gesellschaftlichen Bedürfnis. Also wenn ich das mache, was möglichst viele Leute wollen, ja, dann schaffe ich Public Value. Es gibt noch eine andere Begründung oder Fassung von Public Value, die darauf abstellt, dass bestimmte Güter gar nicht von Einzelnen nachgefragt werden, aber denen irgendwie indirekt zugute kommen. Ja, das ist zum Beispiel bei vielen Dingen, die der Staat leistet, ist das der Fall, sogenannte öffentliche Güter. Und das ist bei Medien auch sehr gut nachvollziehbar, dass die ein öffentliches Gut in dem Sinne sind, ja, dass sie Dinge leisten, die die Einzelnen nicht nachfragen würden.
Da kann ich einsteigen, weil ich über Public Value tatsächlich, da fühle ich mich auch sicherer, als wenn wir über Bedürfnisse und Funktionen reden, 2018 oder so auch mal einen längeren Beitrag geschrieben habe, den verlinke ich in den Shownotes. Da ging es tatsächlich auch um die Public Value Kampagne der Öffentlich-Rechtlichen. Die ARD hatte eine große Kampagne gestartet. Das war initiiert worden von der damaligen MDR-Intendantin Carola Wille. Die hatte 2016 und 17 den ARD-Vorsitz und hatte das initiiert. Und da ging es eben darum, aus ihrer Perspektive, auch da könnte ich auch noch eine schöne Hintergrundanekdote erzählen, mal die Diskussion weg von den Gebühren zu bekommen. Welchen Wert haben die Öffentlich-Rechtlichen noch für die Gesellschaft? Da gab es auch schon mehrere Public-Value-Konferenzen des MDRs. Da bin ich gespannt, ob das unter dem neuen Intendanten fortgesetzt wird. Die Hintergrundanekdote ist die, dass es vor Jahren mal eine Einladung gab für mich zum Treffen der ARD-Medienjournalisten. Das hatte die relativ frisch gegründete MDR-Medienkompetenzredaktion, für die ich später dann auch noch gearbeitet habe, initiiert. Und ich war, glaube ich, der einzige Externe. Und da gab es einfach eine Debatte, Austausch, wie arbeiten die Redaktionen, wo kann man sich vernetzen. Hier sind wir wieder bei Mehrfachstrukturen und gleichzeitig hat das ja auch eine Stärke, wenn nicht alles zentralisiert ist. Und zum Schluss kam Carola Wille noch als Gast dazu und sie sagte, sie findet es total wichtig, dass wir eben nicht nur über Gebühren berichten und warum denn auch die Medienredaktionen der Öffentlich-Rechtlichen immer auch wieder auf die Gebührendiskussion einsteigen würden. Und da flippte der eine Kollege total aus, ich nenne keinen Namen, ich glaube jeder weiß, welcher ein bisschen hitzig ist von ihnen, und sagte, es kann ja nicht sein, dass die Medienkompetenz oder Medienredaktionen der ARD das Sprachrohr der Öffentlich-Rechtlichen werden. Das ist so ein internes Dilemma. Das hatten wir in der Redaktion, als ich dann dort 2 Jahre gearbeitet habe, später auch.
Ja, das ist natürlich bei so einem binnenpluralistischen Modell, wir haben ja vorhin über Medienjournalismus gesprochen, ne, wo jetzt Journalisten oder andere Medien kritisieren. Das ist natürlich dann schwierig, wenn es nur um ein Medium geht, ne, das sozusagen alle bedienen soll, dann muss sich das selbst kritisieren. Das ist naturgemäß schwierig.
Wir könnten natürlich jetzt auch abweichen auf das Thema, wie finanziert man ein medienjournalistisches Blog. Der Flurfunk ist nach wie vor mehr oder weniger ein Ehrenamtsprojekt, aber es verknüpft sich mit so vielen Bereichen, in denen ich sonst arbeite. Insofern lassen wir das mal hingestellt. Was ich damals auch noch hatte, es gibt diesen Public Value Gemeinwohl Atlas, den verlinke ich auch. Und da sind aber nicht nur eben an der Stelle 1 steht, glaube ich, immer die Feuerwehr mit höchstem Public Value. Und da sind dann aber auch Sachen wie C&A oder Zigarettenmarken, die irgendwie auf den Plätzen 54, 82 von den Leuten so bewertet werden. Das ja, hängt das dann eher an der Messmethode, oder?
Also ich würde sagen, da wird ja eher Image gemessen als Public Value. Das ist natürlich schön und gut, vor allen Dingen auch für die Öffentlich-Rechtlichen, wenn da rauskommt, dass sie ein gutes Image haben. Und es ist natürlich im Einklang mit dieser einen Definition von Public Value, ja, what the public values. Wenn viele Leute das wertschätzen, werden sie in solchen Befragungen sagen, ja, toll, finden wir gut. Aber es gibt noch einen anderen Aspekt von Public Value. Ja. Der besteht darin, dass eben öffentlich-rechtlicher Rundfunk oder auch die Medien als gesamtes System etwas liefern, was sozusagen gar nicht von einem Markt zur Verfügung gestellt wird und was die Leute auch individuell gar nicht nachfragen. Also zum Beispiel, ich habe ja, wenn ich selber mich politisch sehr gut informiere, ja, wie groß ist dann mein Beitrag zum Wohlergehen der ganzen Gesellschaft? Ja, meine Stimme unter, weiß ich nicht, 60 Millionen, wenn es jetzt um eine Wahlentscheidung geht, ja, oder eine andere politische Beteiligung. Also das macht für mich individuell gar keinen Sinn. Ja. Deshalb frage ich das nicht unbedingt nach, sondern nutze die Medien vielleicht lieber zur Unterhaltung. Ja. Das ist diese öffentliche Gutsproblematik. Und die andere Problematik ist, dass häufig Medieninhalte tatsächlich sogenannte meritorische Güter sind. Vor allen Dingen, wenn wir über über Information sprechen. Das sind Güter, die fragen die Leute auch in ihrem eigenen Interesse nicht gut genug nach, weil sie den langfristigen Nutzen nicht erkennen. Also wenn ich mich jetzt informiere, ja, was bringt mir das? Deshalb gibt es ja auch eine Schulpflicht in Deutschland. Ja.
Das ist ein starkes Beispiel, weil ich oft Diskussionen in sozialen Netzwerken habe, wie ich brauche keinen Öffentlich-Rechtlichen, ich informiere mich woanders. Ja, ne, und wenn wir die Schulpflicht abschaffen, dann gehst du auch nicht mehr zur Schule, Bursche. Das werde ich in Zukunft sagen. So, aber ne, wir sind zeitlich recht weit fortgeschritten. Ich weiß nicht, diskutieren wir noch kurz die Frage, kann man die Erfüllung der Bedürfnisse der Gesellschaft messen?
Ja, natürlich. Also man kann die Erfüllung der öffentlichen Aufgabe messen. Allerdings ist das ein Feld, das wahnsinnig weit ist, wird ja auch schon durch unsere breit gefächerte Diskussion deutlich. Aber natürlich kann ich gucken, ob Medien kritisch sind, ja? Ob Medien sich eher an oberflächlichen, unterhaltsamen Themen abarbeiten oder ob sie eine gute Recherche machen. Ja, ich kann untersuchen, ob Medien einseitig sind. Ich kann inhaltsanalytisch untersuchen, ob Medien vielfältig oder weniger vielfältig berichten. Ich kann schauen, ob Medien wirklich auch ihre Forums, vorhin haben wir das Meinungsmarkt genannt, Forumsfunktion sagt man dazu auch, ja, findet das wirklich statt? Kommen dort Leute zu Wort? Ja, wer kommt da zu Wort? Ist das vielleicht nur ein kleiner Ausschnitt? All diese Dinge sind Sachen, die kann ich wirklich mit sozialwissenschaftlichen Methoden messen.
Damit schließen wir, wenn du einverstanden bist, weil ich glaube, das können wir so stehen lassen. Heute habe ich viel gelernt und ich glaube, diesmal ist uns auch wirklich gelungen, das Thema gut zu transportieren. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören. Wir freuen uns immer über Feedback und es wird noch mindestens 2 weitere Folgen geben, haben wir uns vorgenommen. Das erzählen wir aber beim nächsten Mal, worum es da geht. Das habe ich gerade nicht auf meinem Zettel.
Alles klar.
Dann bis zum nächsten Mal. Wiederhören.